بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, willkommen zum Unterricht über Al-Aqidah al-Tahawiyyah, in dem wir heute uns durcharbeiten werden, inshallah, vom 177. Satz bis zum 186. Satz, inshallah, tabaraka ta'ala. Da es sich in diesen ganzen Sätzen um mehr oder weniger ein bzw. zwei Themen behandelt, wovon wir das zweite bereits schon eigentlich besprochen haben. Der Autor sagt, rahimahullahu tabaraka ta'ala, im 177. Satz, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber werden wir inshallah ta'ala gemeinsam lösen. Er sagt, das Können, wovon die Handlung abhängig ist, das Können, wovon die Handlung abhängig ist, wie etwa der Erfolg, der nicht einem Geschöpf zugeschrieben werden darf, begleitet die Tat. Was allerdings das Können angeht, womit die Gesundheit, die Kraft, die Möglichkeit und die gesunden Mittel gemeint sind, so ist diese vor der Handlung. So ist diese vor der Handlung. Und darum geht es in dem Diskurs, wie Allah sagt, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah fordert von keiner Seele etwas über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Al-Baqarah. Diese Angelegenheit, dann lesen wir auch den diese Angelegenheit, meine lieben Geschwister, ist eine teilweise eine Angelegenheit, ich denke, die heutzutage wohl kaum jemand noch besprechen würde in der Aqida, im Sinne von, es gibt keinen wirklich großen Disput unter Muslimen über diese Thematik, obgleich sie natürlich aufgebaut ist auf andere Prinzipien in der Aqida, und deswegen ist das mehr oder weniger ein zweitrangiges Thema, was die meisten Gelehrten sicherlich eher dann ansprechen, wenn es von einem entsprechenden Autor im Buch erwähnt wird. Oder der zweite Grund ist, dass man einen Widerspruch sieht in verschiedenen Ayat des Koran al-Karim. Denn, worum geht es? Es geht letztendlich darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Können im Koran gesprochen hat. Das Können, die Fähigkeit, etwas zu tun, die Kraft, etwas zu tun. All diese Begriffe, damit meinen wir ein und dasselbe oder fast das Gleiche. Die Fähigkeit haben, die Kraft etwas haben, etwas zu tun. Die Frage, und das nennen wir ab jetzt das Können, ja, oder die Fähigkeit. Und dieses Können und diese Fähigkeit haben sich manche Muslime und Gruppen und auch Sekten darüber gestritten oder sich praktisch gespalten in dieser Thematik, inwiefern dieses Können etwas mit dem Geschöpf und seiner Handlung zu tun hat. Denn die Frage ist, ist es der Diener selbst, der seine Tat begeht? Und dieses Können, begleitet es die Tat oder geht es dieses Können der Tat voraus? Was bedeutet das konkret? Also wenn wir zum Beispiel eine Tat anschauen, oder Entschuldigung, wenn wir eine Aya anschauen, im Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla sagte, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Das heißt, Allah gegenüber sind die Menschen verpflichtet, oder anders übersetzt, es obliegt den Menschen, Allah gegenüber, die Hajj zu vollziehen. Auf denjenigen, der dazu imstande ist, oder denjenigen, der dort einen Weg findet. Die Frage ist jetzt, als Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen damit beauftragt hat, diese gute Tat zu begehen, diese Hajj zu vollziehen, setzt er natürlich die Fähigkeit zur Hajj voraus. Richtig? Er setzt die Fähigkeit zur Hajj voraus. Das heißt, offensichtlich gemäß dieser Ayah geht die Fähigkeit, eine Tat zu begehen, der Tat voraus. Auf der anderen Seite haben wir verschiedene Textbeweise, sowohl im Koran als auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jall dem Menschen eine Fähigkeit zeitgleich mit der Tat zugeschrieben hat. Wie zum Beispiel sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Bete stehend. Wenn du nicht kannst, dann bete im Sitzen. Wie hätte er dir anordnen können, im Stehen zu beten, wenn du nicht dazu imstande bist? Und wie solltest du, wenn du nicht im Stehen beten kannst, im Beten sitzen, wenn du während dieser Tat nicht zu dieser Tat imstande wärst? Die Gruppen im Islam haben sich aufgrund bestimmter Prinzipien, die ich gleich erläutern werde, inshallah ta'ala, in dieser Thematik unterschieden. Wie gesagt, diese Thematik ist, kann man sagen, mehr oder weniger, heutzutage würde ich mal sagen, ausgestorben. Aber da Imam al-Tahawi, rahimahullah, dies an dieser Stelle erwähnt, werden wir es ebenfalls erläutern. Es geht darum, wir haben, ich sage erstmal, was das Ergebnis ist, welche Ansichten wir haben unter den Muslimen und danach, warum sie diese Ansichten vertreten. Erste Ansicht ist, dass das Können den Taten der Menschen vorausgeht. Und das ist die Ansicht von Sektennamen wie die Qadariya und die Mu'tazila. Diese Namen sind jetzt nicht so wichtig, aber bei der Qadariya, das ist in dem Zusammenhang wichtig. Qadariya kommt vom Wort Qadar, das ist die göttliche Vorherbestimmung. Und das sind genau diejenigen, die sie geleugnet haben. Und deswegen heißen sie seltsamerweise Qadariya, wo man jetzt denken würde, das sind eher die Deterministen, aber das ist genau das Gegenteil, die sind die Nicht-Deterministen. Die Deterministen würde man im Arabischen als Jabriya bezeichnen. Ist nicht so weiter wichtig. Wichtig ist, es gibt Menschen in der Geschichte des Islam, die die göttliche Vorherbestimmung und damit das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala geleugnet haben. Und diese Sekte sagt, warum werden wir das sehen? Sie sagen, dass die Fähigkeit, eine Handlung zu begehen, der Handlung vorausgeht. Okay? Und während der Handlung der Mensch nicht die Fähigkeit dazu besitzt, sie auszuführen. Warum werden wir gleich sehen? Die zweite Gruppe sagt, dass die Fähigkeit, einer Tat zu begehen, nicht der Tat vorausgeht, sondern sie begleitet die Tat. Und die dritte Ansicht ist, das, was Imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala im Grunde genommen gesagt hat, er hat die Fähigkeit oder das Können in zwei Teile geteilt und ein Teil davon geht dem Menschen voraus, geht der Tat voraus und der andere Teil begleitet die Tat. Das ist ja, was der Imam rahimahullah ta'ala gesagt hat, als er sagte, das Können, wovon die Handlung abhängig ist, wie etwa der Erfolg, der nicht einem Geschöpf zugeschrieben werden darf, begleitet die Tat. Was allerdings das Können angeht, womit die Gesundheit, die Kraft, die Möglichkeit und die gesunden Mittel gemeint sind, so ist diese vor der Hand. Also hat er einfach gesagt, und das ist auch der Weg der Ahlus Sunnah und Jama'ah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Sachen sagt im Koran Karim, dann glauben wir an alle von ihm. Und wenn wir denken, er redet hier, den Widerspruch sieht man nur, wenn wir sagen, das Können in der einen Ayah ist das gleiche Können wie in der anderen Ayah. Dann haben wir einen Widerspruch, richtig. Aber wenn wir sagen, das Können in dieser Ayah ist nicht das gleiche wie in dieser Ayah. Und das ist ja viel im Koran Karim. Und das ist ja auch viel in der Sprache. Wenn du siehst, redest vom Wort Imam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wie heißt es, Imam gibt es im Koran Karim als Imame der Rechtleitung, als Führer der Gottesfürchtigen, beziehungsweise als Leute, die als Vorbild für Gläubige fungieren. Und es gibt Imame, die zur Hölle aufrufen. Ja, die sind auch Führer, die sind auch Vorbilder, aber für diejenigen, die in die Hölle gehen, wo nicht ins Paradies gehen wollen. Deswegen, wenn jemand jetzt kommen würde auf die Idee und sagen würde, das Wort Imam und Imam widerspricht sich hier, dann sagen wir, wieso widerspricht sich? Das sind zwei verschiedene Arten von Imam und Sachs erledigt. Okay? Und das Gleiche gilt ebenfalls für viele Beispiele. Ja, das Salah, einmal kommt das Wort Salah im Koran vor im Sinne des rituellen Gebetes und einmal kommt es vor im Sinne von was? Im Sinne von der vom Dua. Okay. Manchmal kommt es vor, das Sadaqa im Sinne von freiwilligen Spenden und manchmal kommt Sadaqa vor im Sinne von Zakat. Wenn jemand darin einen Widerspruch sieht, dann hat er nicht verstanden, dass der gleiche Begriff für verschiedene Wirklichkeiten steht. Okay. Und das Gleiche haben wir hier auch im Koran Karim. Wir haben die Istita'a, das ist das Können, die Fähigkeit oder Al-Qudra. Und manchmal ist der Hinweis darauf, dass sie von der Tat vorausgeht. Das ist genau das, was die Qadariya gerne hätte. Und manchmal sagen sie, nein, das Können begleitet die Tat und geht der Saat nicht voraus. Das gefällt den Deterministen, den Jabriya. Und es gibt die absolute Mehrheit unter den Sunniten, die haben gesagt, beides. Wir haben gesagt beides und wir reden von zwei verschiedenen Arten von Fähigkeiten. Warum sie zu diesem Entschluss gekommen sind, hängt natürlich von ihrer Aqida ab. Hängt davon ab, von ihrer Aqida ab über die göttliche Vorherbestimmung überhaupt. Okay, und das werden wir jetzt gleich sehen. Welche Problematik haben wir überhaupt? Wenn wir sagen, die Fähigkeit, wie heißt es, die, Entschuldigung, okay, wir haben, bevor ich darauf hinausgehe, warum sie das gesagt haben, aber wir haben schon gesehen im Koran al-Karim und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Hadith, die ich erwähnt habe, und der Ayat, es gibt zwei Arten von Können. Ein Können, das der Tat vorausgeht, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, du musst Hajj machen, welchen Sinn macht das, wenn du nicht dazu fähig bist? Verstehst du? Du wirst erst dazu aufgefordert, wenn du dazu fähig bist. Wenn du nicht dazu fähig bist, brauchst du dich auch nicht dazu auffordern. Okay? Das heißt also, diejenigen, die gesagt haben, die Fähigkeit, etwas zu tun, ja, die Fähigkeit, man sagt auch auf Deutsch die Möglichkeit, aber die meisten verstehen, oder das Vermögen, Entschuldigung, das Vermögen, etwas zu tun, hat mit Geld jetzt nichts zu tun, ja. Das Vermögen, etwas zu tun, wenn das erst vorhanden ist, während man die Tat begeht, wenn Allah azawajal die erst, während du die Tat begehst, dir die Fähigkeit gibt, etwas zu tun, dann ist die Ayah im Koran niemals umsetzbar. Allah sagte, den Menschen obliegt es, Allah gegenüber die Hajj zu vollziehen. Wie willst du diese Ayah umsetzen? Du wirst jedes Mal sagen, ich kann es gar nicht machen. Weil die Fähigkeit, das zu tun, wirst du erst bekommen, wenn du schon anfängst. Und das kannst du ja gar nicht, bis du die Fähigkeit hast. Und du kommst so in einen Schlamassel, und aus dem du nie wieder rauskommst. Das ist, was die Gelehrten gesagt haben, die geantwortet haben auf die Jabriya und die anderen, die gesagt haben, die Fähigkeit begleitet die Tat und geht der Tat nicht voraus. Die anderen, die Qadariya. Sie haben gesagt, die Fähigkeit geht der Tat voraus. Was sagen sie? Nochmal nicht vergessen, sie glauben nicht daran, dass Allah also alles bestimmt hat. Denn sie sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat und alles geschieht nach seinem Willen, das würde bedeuten, dass der Sünder die Sünde gegen seinen Willen begeht. Und dass der Sünder gezwungen ist, die Sünde zu begehen. Deswegen sagen sie, es gibt keinen Willen Allahs, der bestimmt. Okay? Und deswegen ist es ein sehr gefährliches Thema. Ich meine, der Glaube an Sunna ist in dieser Hinsicht sehr klar und sehr einfach. Aber ich sage nur, warum hat der Autor diese Thematik aufgegriffen? Nee, weil sie ist aufgebaut auf der Tatsache, dass die Qadariya sagt, wir glauben gar nicht an den Qadar. Und wenn wir nicht an den Qadar glauben, dann bedeutet das automatisch, dass die Fähigkeit, etwas zu tun, kann nicht der Mensch haben, während er die Tat begeht. Denn wenn er diese Fähigkeit hätte, dann würde er etwas begehen, obwohl Allah ihm gesagt hat, mach es nicht. Wir sehen darin einen Widerspruch. Wie kann der Mensch sagen, ich mache die Sünde, und Allah sagt, mach die Sünde nicht. Sie sagen, dann hätte sich der Wille des Menschen gegen den Willen Allahs durchgesetzt. Also leugnen sie den Willen Allahs, beziehungsweise die Bestimmung Allahs, subhanahu wa ta'ala, dass der Mensch so und so am Tag, so und so, die Sünde so und so beginnt. Okay? Sie konnten diesen Konflikt nicht lösen. Deswegen sage ich nochmal, die Qadiriyya sagt, Allah stellt, das ist in Bezug auf das Thema jetzt, ja, ob die Fähigkeit der Tat vorausgeht oder nicht. Sie sagen, die Fähigkeit geht der Tat voraus, aber während man die Tat begeht, hat Allah keine Einwirkung auf den Menschen. Der Mensch ist auf sich selbst gestellt und begeht die Taten aus sich selbst heraus. Sie sagen, Allah stellt allen alles zur Verfügung. Das heißt, damit der Mensch zum Beispiel in die Moschee gehen kann oder zur Diskothek gehen kann. Das ist vereinfacht ausgedrückt. Ja? Er hat ein Auto. Allah stellt ihm die Mittel alle zur Verfügung. Sie leisten dann die Taten, aber ganz allein. Okay? Sie leisten dann die Taten ganz allein. Denn wenn du jetzt sagen würdest, so sagen sie, wenn du sagen würdest, der Mensch leistet die Tat mit dem Willen Allahs, mit der Fähigkeit, die Allah ihnen verleiht, dann wäre das Allahs Unterstützung für sie, Sünden zu begehen. Warum sollen sie dann bestraft werden? Oder es wäre Unterstützung Allahs für sie, eine gute Tat zu begehen. Warum sollen sie dann noch belohnt werden? Dann war es ja nicht von ihnen selbst gemacht. Okay? Das ist ihre Vorgehensweise. Sie leisten die Tat, die Menschen praktisch die Tat ganz alleine, nachdem Allah ihnen alle Mittel zur Verfügung gestellt hat. Das heißt also, dass die Fähigkeit, etwas zu tun, ist durch das zur Verfügung stellen der Mittel. Aber danach, während der Tat, nicht mehr. Ich denke, das ist in dieser Hinsicht klar. Das ist ihre Begründung dafür gewesen. Und deswegen sagen sie, der Mensch, Gott bewahre, er schafft seine Taten selbst. Weil wenn es Allah wäre, der ihre Taten erschaffen hat, dann wäre es ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft den Kuffer und erschafft die Sünde und erschafft das Sinner und weiß nicht was. Und am Ende, wir werden auch noch dafür zur Rechenschaft gezogen. Nein, der Mensch begeht bzw. macht seine Taten selbst. Und deswegen, jetzt nehme ich jetzt kurz voraus, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach einer Überlieferung, die entweder marfu' oder marquf ist auf Abdullah ibn Umar, sie bezeichnet als die Zoroastrier dieser Umma. Ja? Praktisch als Götzendiener dieser Umma bezeichnet. Warum, werde ich gleich erklären, inshallah ta'ala. Auf jeden Fall, wie der Gläubige damit umgeht, ist eigentlich sehr einfach. Und das ist natürlich gemäß der Übereinkunft der Ahlus Sunnah al-Jama'ah, sie glauben alle an den Qadr, im Gegensatz zu der Qadariyah, die eben nicht daran glaubt. Und wir sagen, dass der Diener die gute Tat Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber begeht, aufgrund des Erfolges, das den Allah azza wa jalla ihm verleiht. Das heißt, den Erfolg und das Können und die Fähigkeit, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dem Diener sehr wohl, die gute Tat zu begehen. Und diese gute Tat, diese Gunsterweisung, diese Ni'ma, lässt er dem Gläubigen zuteil und dem Ungläubigen nicht. Die Frage ist nur, warum? Es gibt immer Gründe, warum Allah also dem einen hilft und dem anderen nicht hilft. Aber das bedeutet nicht, dass der eine diese Tat gezwungenermaßen begeht. Und der Beweis dafür ist, und das reicht uns ja auch, weil diese philosophischen Fragen stellen sich immer, wenn man die Textbeweise missachtet. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah aber hat euch den Iman lieb gemacht und ihn in euren Herzen ausgeschmückt. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala hat euch den Iman lieb gemacht. Deswegen glauben wir. Wir glauben daran, weil wir natürlich davon überzeugt sind, dass diese Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala sind und dieser Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt und gesandt worden ist. Aber Allah hat uns dabei geholfen zu diesem Glauben, indem er uns den Glauben lieb gemacht hat. Warum? Dafür gibt es Gründe. Dass er ihn in unseren Herzen ausgeschmückt hat, dafür gibt es Gründe. Der eine liebt den Iman und genießt ihn, wie zum Beispiel das Salah, und der andere quält sich und strengt sich an, sein Salah zu verrichten. Manchmal macht das, manchmal nicht. Beide sind gläubige Muslime. Aber der eine, ihm fällt es leicht, weil Allah ihn dabei unterstützt. Und dem anderen unterstützt er weniger. Und dem anderen, den nächsten unterstützt er mehr. Und umgekehrt, der Kafir, Allah sagt über ihn, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ, Entschuldigung, über den Gläubigen, sagt er weiterhin, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Das heißt, Allah hat euch den Kufr, die Frevelei und die Ungehorsamkeit hassenswert gemacht. Oder ließ euch es hassenswert erscheinen. Verabscheuungswürdig erscheinen. Abscheulich in euren Herzen erscheinen. Insofern, zweifellos ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der uns dabei hilft, den Glauben zu verwirklichen und den Glauben zu genießen, den Glauben auszuleben. Und er hilft uns auch gleichzeitig dabei, indem er das Gegenteil davon, und zwar den Unglauben, dass er uns ihn eben nicht schmackhaft macht, sondern eben hassenswert macht. Was sagen denn die anderen, die solche Ayat lesen, die ja eigentlich ganz klar sagen, dass Allah natürlich sehr wohl den Gläubigen dabei unterstützt, die gute Tat zu begehen? Sie sagen, dieses Liebmachen des Iman und dieses Ausschmücken des Iman bedeutet nichts anderes, als dass er, also sie sagen, es bedeutet nicht wortwörtlich das, was da steht, sondern es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Weg zur Wahrheit klar macht. Den Weg zur Wahrheit klar macht. Und sie sagen, das ist für alle Geschöpfe und nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Ungläubigen. Und dass dies natürlich der Ayah an sich schon widerspricht, ist glasklar. Denn Allah sagt am Ende der Ayah, Ulaika humur rashidun, jene sind die Besonnenen. Und wie kann die Ayah sich auf die Kuffar beziehen, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt? Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Wenn Allah recht leiten will, dem macht er die Brust weit für den Islam. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala irreleiten will, dem macht er seine Brust eng. Insofern sehen wir ganz klar, dass Allah azza wa jall dem Gläubigen, der den Islam annimmt und sein Herz öffnet für die Ayat und die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Allah macht seine Brust weit. Und der Gläubige verspürt, dass in seinem Herzen, wie Allah azza wa jall die Rechtleitung dort hineinpflanzt. Und der andere, der Ungläubige, das ist jetzt derjenige, der von der Wahrheit erfährt und sich verweigert, sie anzunehmen. Sich weigert, sie anzunehmen. Sie ablehnt, aus welchen Gründen auch immer. Aus Überheblichkeit oder weil er sagt, das widerspricht dem, was ich gelernt habe und dem, was ich an Traditionen mitbekommen habe und so weiter und so fort. Das ist derjenige, den Allah dann bestraft, indem er sein Herz nicht recht leitet, indem er seine Brust eng macht und der Glaube keinen Platz dort findet in seinem Herzen. Insofern sehen wir, dass gläubig ist nicht gleich gläubig und Kafir ist nicht gleich Kafir. Dass derjenige, der nie was von der Botschaft des Islam erfahren hat, er kann doch nicht gleich behandelt werden wie derjenige, der vom Islam erfährt und ihn dann ablehnt. Nein, dann ist das seine Bestrafung in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Ansonsten, wenn du diese Ayah verallgemeinern würdest für jeden Kafir, dann würde ja der Glaube niemals Platz finden in den Herzen der ungläubigen Menschen oder Glaubensverweigerer. Insofern, dieser Begriff Kafir, ihn als Glaubensverweigerer zu übersetzen, ist problematisch. Warum? Weil der Kafir bezieht sich nicht unbedingt nur auf denjenigen, der ihn verweigert hat, sondern bezieht sich auch auf denjenigen, der von Grund auf als Nicht-Muslim erzogen worden ist und nie was von der Botschaft mit erfahren hat, richtig? Deswegen sollte man solche Begriffe am besten stehen lassen. Und das Wohlfährste, wenn man das inhaltlich übersetzen wollte, bei Fachbegriffen ist es immer problematisch, sie zu übersetzen, aber wenn man Kafir übersetzen wollte, dann wäre das Allgemeinste, dem man sagt, nicht Muslim. Ja, das wär das Einfachste, da kommst du in gar kein Problem. Sobald du es anders übersetzt, kann es passen, muss aber nicht passen. Kann passen, das Wort Ungläubig kann passen, das Wort Glaubensverweigerer kann passen, Leugner, Ablehner, ja, all das, sogar Bauern kann manchmal passen, ja. Das hat jetzt etwas Sprachliches zu bedeuten. Aber beim Übersetzen muss man immer aufpassen, welchen Zusammenhang die Ayah gemeint oder der Begriff gemeint ist. Wie dem auch sei, wir sehen hier in dieser Ayah ganz klar, dass dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Fähigkeit gibt, eine Tat zu begehen, aber noch bevor die Tat überhaupt begangen wird. Das ist zwingend notwendig, denn wir wissen, es gibt keine Tat, die von Allah und dir auferlegt wird. Es gibt keine Tat, die Allah dir auferlegt, ohne dass du dazu fähig bist, oder? Oder kannst du dir vorstellen, dass Allah dir von etwas verlangt, wofür du gar nicht fähig bist? So gibt es nicht, weil Allah sagt, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah verlangt, weil er nicht mehr als sie zu leisten. Verlangt, fertig. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, bist du ein Roboter, der einfach nur geführt wird und nichts selbst leistet? Sicherheit nicht. Nummer drei, bist du jemand, der machen kann, was er will, egal was Allah azawajal für ihn will? Egal, ob es um seinen gesetzlichen oder um seinen universellen Willen geht, was wir schon darüber gesprochen haben, Sicherheit nicht. Insofern gibt es zwei Aspekte. Es gibt ein Können, das Allah subhanahu den Menschen verliehen hat. Es gibt ein Können, das Allah den Menschen verliehen hat. Und es gibt ein Können, das Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise es gibt den Willen Allahs azawajal, mit dem er auf dich Einfluss übt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, das ist auch das Normalste und Klarste. Also was die Ahl-Sunnah und Jama'ah sagen, ist das Normalste und das Klarste. Und alles andere würde keinen großen Sinn ergeben. Der Autor sagt dann, rahimahullah ta'ala, im 178. Satz, die Taten der Diener sind eine Schöpfung Allahs und ein Erwerb der Diener. Das ist die Zusammenfassung dieses ganzen Themas, denn die eine Sekte, und zwar die Deterministen, auf Arabisch die Jabriya, sie wurden, wie heißt es, Jabriya genannt, weil Al-Jabr heißt eben der Zwang. Ja, der Zwang. Unter anderem heißt der Zwang. Sie haben gesagt, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt wird. Das sagen wir ja irgendwie auch. Ja. Aber sie sagen, dass alles so bestimmt wird, wie eine Feder vom Wind, wie sagt man, geweht wird. Das heißt also, die Feder, wenn sie in einen Sturm gerät oder ein Wind kommt, kann die Feder irgendetwas machen? Nein, sie wird vom Winde verweht. Wir sagen, genauso befindest du dich im Willen Allahs. Du hast praktisch gar nichts zu bestimmen. Das natürlich, dass das Facit ist und dass das keinen Sinn macht, ist ja logisch nachvollziehbar. Ja? Aber sie haben eben nur das Problem gehabt, sie haben gesagt, wenn man dem Menschen einen Willen zuschreibt, dann würde es ja bedeuten, dass er etwas macht, obwohl Allah es nicht will. Und sie haben diese Sache nicht verstanden, dass Allah zwei Arten von Willen hat. Es gibt es den universellen Willen, wie gesagt, und es gibt den gesetzlichen Willen. Okay? Darüber haben wir schon gesprochen. Das löst das Problem, was sie hier haben. Ja? Aber diese erste Gruppe, sie sagt, alles ist gezwungen. Und deswegen gibt es keine Taten der Menschen bei ihnen. Es gibt keine Taten der Menschen für ihn. Und das auf der einen Seite. Die andere Gruppe, die Qadariya, die sagen das Gegenteil davon. Die sagen das Gegenteil davon. Die sagen, alle Taten, die der Mensch in Anführungsstrichen freiwillig begeht, erschaffen sie selbst, erzeugen sie selbst. Denn wenn Allah sie erzeugen würde für dich, wenn Allah für dich das Alkohol und das Trinken und das Zinsnehmen erzeugen würde, und es dir auch noch dann in die Schuhe schiebt, dann würdest du dich wehren. Sagen sie, es ist unfair. Okay? Und das Imam Tahawi hat das zusammengefasst in einem Satz, hat gesagt, die Taten der Diener sind eine Schöpfung Allahs und ein Erwerb der Diener. Allah erschafft sie, aber du erwirbst sie. Mit der Fähigkeit, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat. Und die Leute der Wahrheit, sie sagen, es sind doch gerade deine Taten, durch die du gehorsam oder ungehorsam wirst. Und diese Taten sind alle erschaffen durch Allah subhanahu wa ta'ala, dem einzigen Erschaffer. Es gibt keinen anderen neben Allah azza wa jalla. Also, noch einmal, wir haben die einen, die übertrieben haben mit ihrem Glauben an die göttliche Vorherbestimmung, indem sie dem Menschen den Willen abgesprochen haben. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die untertrieben haben mit dem Glauben an Qadar und ihn quasi abgelehnt haben. Natürlich wird keiner zu dir kommen und sagen, ich glaube nicht an Qadar. Also so durchgebrannt im Hirn sind es die Leute normalerweise nicht. Ja? Es gibt ja klare Hadithe und klare Ayat und so. Aber sie verstehen das ganz anders als du Du sagst damit etwas ganz anderes gemeint, sondern du verstehst es nicht, wir verstehen es richtig. Was bedeutet das konkret? Was bedeutet konkret? Sie sagen, der Mensch erschafft seine Taten selbst, denn es ist nicht Allah, der die Sünden erschafft. Und dadurch haben sie Schöpfer, dadurch haben sie Schöpfer neben Allah Azza wa Jal gesetzt. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, Al-Majusu, Al-Qadariyatu, Majusu hadihi al-Umma. Die Qadariya sind die Magier dieser Umma. Die Magier, sie glauben an zwei Götter, den Gott des Guten und den Gott des Bösen. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt nur normalerweise nur an einen Gott. Richtig? Und sie sagen, die Menschen erschaffen ihre Tat und Allah erschafft den Rest. Also haben sie zwei, in Wirklichkeit sogar mehr als zwei Götter erschaffen. Und so heißt es in der Überlieferung, wie gesagt, Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte, der Hadith ist Hassan ibn Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert. Und Imam Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, er war der Ansicht, dass es nicht marfu' ist, sondern eine Aussage ist von Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anha. In der Überlieferung heißt es, القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Das heißt, die Qadariya, diese Sekte, die aus dem Qadar geläutet haben, die Qadariya sind die Magier dieser Umma. Wenn sie krank sind, besucht sie nicht. Beziehungsweise gestattet ihnen keinen Krankenbesuch und wenn sie sterben, dann seid nicht anwesend. Das heißt also, vollzieht kein Totengebet für sie. Und in einer anderen Überlieferung heißt es Al-Qadariya wal-Murji'a. Das heißt, die Qadariya und auch die Murji'a. Murji'a sind diejenigen, die sagen, dass der Iman nur aus dem besteht, was im Herzen ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, صنفان من أمتي لا يريدان الحوض ولا يدخلان الجنة. Das heißt, es gibt zwei Gruppen von meiner Umma, die weder an meinem Trinkbecken vorbeikommen werden, also trinken werden von meinem Trinkbecken, ja, das heißt, Yawm al-Qiyama, noch werden sie den Paradiesgarten betreten. Und damit sind eben diese beiden gemeint. Und der Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hat diesen Hadith in seiner Silsila al-Sahiha erwähnt. Schauen wir uns mal ein paar Ayat an, weil das Interessante ist ja vielleicht ein bisschen zu gucken, worauf berufen sie sich eigentlich in dieser, vielleicht kann man sagen, philosophischen Angelegenheit, die eigentlich sehr deutlich und klar ist. Es gibt eine Ayah im Koran, in Surah Al-Anfal, Ayah Nummer 17, wo Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Lass uns mal diese Ayah wortwörtlich übersetzen. Ihr wisst ja, und da kommen wir zu der berühmten Thematik des Koran-Übersetzens. Jede Übersetzung ist ein Tafsir. Okay? Jede Übersetzung ist ein Tafsir. Was heißt Tafsir? Tafsir heißt wortwörtlich Verdeutlichung, Erklärung. Verdeutlichung. Fassara heißt Bayyana, klarmachen. Okay? Das heißt also, was macht der Übersetzer klar? Er macht klar, was der andere sagen will. Richtig? Deswegen geht es jetzt hier nicht um den Wortlaut in Wirklichkeit. Dir geht es um was? Dir geht es um, was ist die Bedeutung des Wortes? Und deswegen hat man immer so das Problem beim Übersetzen, wie wortwörtlich soll man bleiben? Soll man sehr wortwörtlich bleiben? Da geht der Sinn verloren. Denn was man in einer Sprache ausdrücken kann mit bestimmten Worten, kann man nicht immer mit der anderen Sprache mit den gleichen Worten ausdrücken. Man muss was hinzufügen, weglassen, austauschen, es geht nicht, manchmal nicht anders. Gerade bei Sprüchen. Ich habe jemand sagt einen Spruch. Auf Arabisch sagt, auf Deutsch sagt man zwei Fliegen mit einer Klatsche. Richtig? Was sagt man auf Arabisch? Zwei Vögel mit einem Stein erschlagen. Okay? Ich stelle mal vor, du übersetzt auf, das ist auf Deutsch, dann schlagen wir zwei Vögel mit einem Stein. Das lachen nicht aus. Okay. Entweder übersetzt du die Bedeutung des Ganzen, ja, oder Du bringst einen deutschen Spruch dafür, den man so versteht. Okay? Und dann bist du überhaupt nicht mehr wortwörtlich. Also, die Worte sind total ausgetauscht. Aber der Deutsche versteht, was du sagen willst. Der Deutsche versteht den Araber, was er sagen will. Versteht? Im anderen Beispiel, wir sehen es im Lust. Wo sind die Vögel, die erschlagen worden sind? Okay? Insofern, bei dieser Ayah zum Beispiel, und das ist beim Koran kennen viel, deswegen ist der Übersetzer gezwungen, Sachen hinzuzufügen, zu kommentieren, Fußnoten zu schreiben. Es geht gar nicht anders, wenn er wirklich die Bedeutung hergeben will. Wortwörtlich heißt die Ayah folgendes: Du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Okay? Und wenn du die Koran-Übersetzung aufschlägst, wirst du es auch bei manchen Übersetzungen genauso wortwörtlich finden. Du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Erklär mir mal dieses Dilemma. Wird problematisch. Und deswegen, also was ist die Problematik? Die Problematik ist, dass Allah Azzajal auf der einen Seite gesagt hat, du hast nicht geworfen zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Da hat der Prophet, was war das Ereignis? Er hat mit einer Hand Kieselsteine genommen oder Sand genommen und sie in Richtung seiner Feinde geworfen. Daraufhin ist dieser Staub und dieses Steinchen, besser gesagt der Staub, in die Augen aller seiner Gegner gelangt. Okay? Und dann sagt Allah, du hast nicht geworfen, als du geworfen hast. Einmal schreibt das ihm zu und dann schreibt das ihm wieder ab. Und als drittes schreibt das sich selbst zu, sondern Allah hat geworfen. Entweder kommt jetzt der Orientalist und sagt, hier ist ein Widerspruch im Koran. Das wäre natürlich das Billigste. Oder es kommt die Jabriya. Es kommen die Deterministen. Und die sagen, guck mal, das Werfen des Sandes hat Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zugeschrieben. Obwohl der Prophet es genommen hat und geworfen hat, war es nicht der Prophet selbst, der das gemacht hat, sondern Allah war es. Richtig? Also sagen sie eindeutig. Deswegen sagen sie, der Mensch begeht keine Taten, sondern er wird zu den Taten gezwungen. Das ist ihre, offensichtliche Interpretation dieser Ayah. Die Ahle Sunnah Jama'at, die an den Qadr glauben, verstehen die Ayah natürlich ganz anders. Sie verstehen es so, wie jeder gesunde Mensch diese Ayah verstehen würde. Denn es kann ja nicht irgendwie sein, dass Allah auf der einen Seite ihm das Werfen zuschreibt und gleichzeitig wieder ihm das Werfen abschreibt und dann sich selbst zuschreibt. Also irgendwie müssen wir es jetzt hier mit verschiedenen Arten zu tun haben. Also irgendwie müssen wir das lösen durch verschiedene Arten. Und deswegen sagt Imam Ibn Abul Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, oder andere, die sagen jetzt mal langsam: Der Wurfprozess besteht aus einem Anfang und einem Ende. Und den Anfang schreibt er den Propheten zu und das Ende schreibt er Allah. Alles klar? Besteht ein Wurf nicht aus einem Anfang und Ende? Ja? Du wirfst. Geht es nur um diese Bewegung? Nein. Sondern zum Wurf gehört dazu, dass dieses, was du geworfen hast, irgendwo hingelangt. An ein Ziel. Das ist das Ende. Den Anfang, den hat der Prophet gemacht. Aber dass dieser Sand in die Augen seiner Feinde gelangt ist, das hat er nicht gemacht. Und das ist der Aspekt des Werfens, praktisch die Richtung bestimmend. Das gelenkt das Waffen Allah alleine, subhanahu wa ta'ala. Insofern, deswegen heißt es im Tafsir, zum Beispiel im Tafsir von Jalaluddin Suyut und Al-Mahalli, rahimahullah ta'ala, er sagte, du hast nicht geworfen, das bedeutet, in die Augen der Leute. Du hast nicht in die Augen der Leute geworfen. Als du geworfen hast, mit den Kieselsteinen, oder mit den Steinen. Also, du hast nicht, Klammer auf, in die Augen der Leute, Klammer zu, geworfen, als du, Klammer auf, mit den Kieselsteinen, Klammer zu, geworfen hast, sondern Allah hat geworfen, indem er diese Steine bis zu ihren Augen getragen hat, bis zu ihren Augen gebracht hat. Und das, und darum geht es ja auch in der Überlieferung. Das ist ja ein bekanntes Ereignis aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das war ja das Wunder, weil das jemand, muss auch überlegen, warum wird dieses Ereignis auf dem Koran erwähnt? Weil die Tatsache, dass jemand Steine nimmt und sie wirft, das ist keine Kunst. Das braucht keine Erwähnung im Koran, Karim. Aber dass Allah azza wa jal diese Steine gelenkt hat in die Augen aller seiner Feinde, das ist das Wunder, das geschehen ist. Denn das kann niemand machen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der gesunde Tafsir zu dieser Ayah im Koran. Das war ein Argument der Deterministen der Jibriya. Das Gegenteil davon, die Qadariya, die haben kein Problem damit, dass man ihnen sagt, dadurch sagt ihr aber, dass es mehrere Geschöpfe gibt. Mehrere Schöpfer gibt, Entschuldigung. Wenn der Mensch seine eigenen Taten erschafft, gibt es Geschöpfe, gibt es Schöpfer neben Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn es natürlich gibt, sagen wir, wieso? Sagen wir, weil Allah sagt, Quran Karim, فَتَبَارَكَ أَحْسَنُ الْخَالِقِ. So sei Allah der Beste aller Schöpfer gesegnet. So sei Allah der Beste aller Schöpfer gesegnet. Die Schöpfer sind nicht der Rede? Nein. Mindestens drei. Sonst würde nicht Al-Khaliqin ist ein Plural, der sich auf mindestens drei bezieht. Wenn es zwei wären, Ahsan Al-Khaliqin. Wenn es einer wäre, macht es keinen Sinn, hier ein Komparativ oder ein Superlativ zu erwähnen, wenn es so einen gibt. Das ist eine mit sich selbst vergleichen oder was. Du musst eine mit mindestens einem zweiten vergleichen, richtig? Und hier ist es mindestens einer von dreien, damit es irgendwie Sinn macht. Und wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Ganz einfach, dass wir wissen aus dem Koran al-Karim, dass das Wort Khalaqa, und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam übrigens auch, ja, dass das Wort Khalaqa in der Regel bedeutet erschaffen. Aber die Frage ist, was bedeutet erschaffen? Meint man mit erschaffen das, was man meistens damit meint? Und zwar aus nichts etwas, das ist eine Form des Erschaffens, zu der nur Allah imstande. Meint man aber eine Form des Erschaffens im Sinne einer Umwandlung, denn vorher war es auch nicht da. Also wenn ich Knete habe oder Holz habe und mache daraus etwas, schnitze aus dem Holz einen Stuhl, dann habe ich etwas erschaffen, was vorher nicht da war. Der Stuhl war nicht da. Aber ich habe nicht aus nichts etwas erschaffen, sondern aus etwas Vorhandenem. Ich habe etwas umgewandelt. Und in diesem Sinne kommt das Wort erschaffen im Koran Karim vor. Insofern das Wort Khalaqa auf Arabisch kommt vor im Sinne von aus nichts erschaffen, aus etwas erschaffen. Wir würden das meistens nicht erschaffen nennen, sondern meistens umwandeln oder formen. Aber es ist nun einmal Sprache. Ja? Und Khalaqa kommt auch im Sinne von auf Arabisch Ja'ala. Ja'ala ist dieses allerwelts Wort machen im Deutschen. Ja? Machen. Dieses Wort machen, was ja für alles Mögliche erwähnt wird. Zum Beispiel, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Das heißt schreiben oder lesen oder was auch immer. Also das Wort machen steht für ein allerwelts Wort. Das steht für unglaublich viele Verben. Es gibt ja jede Sprache, gibt so ein Wort, das man für alles benutzt. Ja? Insofern, und das kommt jetzt im Hadith vor, weil es auch manche vielleicht falsch verstehen, und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah 100 Rahma gemacht hat. Ich habe jetzt extra gesagt, gemacht hat. Ja? Aber im Hadith heißt es Khalaqa. Und das ist ein Problem. Wie Khalaqa? Allah hat doch nicht seine Rahma erschaffen. Rahma gehört doch zu seinen Eigenschaften. Allah selbst und seine Eigenschaften sind nicht erschaffen. Und so ewig. Deswegen ist damit nicht hier erschaffen gemeint, sondern eben einteilen. Warum? Das ist der weitere Verlauf des Hadiths, sagt er aus. Eine von dieser Rahma hat er zur Erde hinabgesandt. Durch diese eine Rahma erbarmt sich die Schöpfung gegenseitig.
Sogar ein Tier, eine Tiermutter hebt ihre Pfoten aus Angst davor, auf ihr Kleines zu treten. Was ist mit den anderen 99 Rahma, o Gesandter Allahs? Er sagte, die anderen 99 Rahma hat Allah für die Menschen am Tag der Auferstehung bereit gehabt. Okay? Diesem Hadith könnte man denken, das ist nämlich eine Sache, die Leute, die Jahmiya, die natürlich nicht an die Eigenschaften Allahs glauben, die sagen uns ganz klar, die Eigenschaften Allahs sind erschaffen. Das heißt Khalaqa. Aber Moment. Khalaqa und Khalaqa. Und deswegen empfiehlt man niemandem, sich auf solche Diskussionen einzulassen, es sei denn, man ist darauf vorbereitet und kennt sich in diese Thematik aus. Und ob man es glaubt oder nicht, es gibt Menschen, die ganze, also Koran ausfindig lernen, das ist das Kleinste überhaupt. Ja? Menschen, die haben Wörterbücher ausfindig gelernt. Arabische Wörterbücher auswendig im Kopf drauf. Es gibt Leute, die haben ein Gedächtnis bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala, das beachtenswert ist. Das ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Nur solche Köpfe, die können sich einlassen auf Diskussionen, das ist kein Problem. Solange sie einen gesunden Glauben haben, natürlich. Und man kann auch seine Fähigkeiten missbrauchen. Insofern haben wir gesehen, zwei Ayat, nur als Beispiel, wenn man die Erklärung dazu nicht kennt, kann man sehr leicht davon überzeugt werden. Ja, stimmt, so eindeutig, es gibt mehrere Schöpfer. Wieso, die erzählen die ganze Zeit, es gibt nur einen Schöpfer. Ich bin doch der beste Schöpfer. Und die Übersetzungen sind auch so. Jetzt frage ich dich, wenn du eine Übersetzung von Koran Karim liest und da steht drin, so segensreich ist Allah der beste aller Schöpfer. Da könnte man sich fragen, ob das richtig übersetzt ist. Weil man könnte sich fragen, gut, ich rede nicht von dem Deutschen, der Straßendeutsch redet. Ja? Ich rede vom Deutschen, der belesen ist. Der Deutsche, der belesen ist und aus dieser Eier versteht, es gibt mehrere Schöpfer neben Allah, die alle erschaffen, wie Allah erschafft, aus nichts etwas, dann ist die Übersetzung falsch. Weil dann hast du als Übersetzer dem Leser nicht das mitgeteilt, was Allah eigentlich sagen will. Richtig? Und wenn du die Ayah verinnerlichst, in Surat al-Mu'minun, das Ganze auf der ersten Seite Surat al-Mu'minun, geht es ja genau darum, in der Surat 23, geht es ja genau darum, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen hat. Und dann zu einem Anhängsel und dann zu einem Klumpen und so weiter und so fort. Das sind doch alles Verformungen. Da steht doch, da ist doch aus nichts nichts. Das steht doch nicht da drin, da ist doch nicht etwas nicht da gewesen und dann war es plötzlich da. Nein. Das ist eine Samenzelle, eine Eizelle zusammen und hat sich weiterentwickelt und nochmal weiterentwickelt von Stadium zu Stadium. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَبَارَكَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Also kann hier mit Khaliq nicht gemeint sein, dass jemand aus nichts etwas erschafft. Das war doch eindeutig was da. Ist klar, ja? Der Zusammenhang. Insofern, diese Thematik ist eine, yani, für uns inshallah ta'ala, unproblematische. Wir lesen noch den nächsten Abschnitt weiter. In der 179. Da sagt der Autor, rahimahullah, Allah hat von ihnen, das heißt von den Dienern, nichts gefordert, was sie nicht zu leisten vermögen. Das ist ein Hinweis auf was? Ja, dass die Fähigkeit schon vorher da sein muss, logischerweise. Sie können nur das, was er ihnen aufgetragen hat. Dieser Satz, da kann man sich ein bisschen darüber streiten, ob der stimmt oder nicht stimmt, weil die Menschen können das, was Allah ihnen aufgetragen hat, aber aufgetragen im Sinne von verpflichtet, das stimmt nicht. Weil der Mensch kann ja nicht nur das, was Allah ihm verpflichtet hat, wozu ihn verpflichtet, sondern der Mensch kann ja auch viele freiwillige Sachen machen. Er macht ja nicht nur das, wozu du imstande bist. Wie dem auch sei, im 181. Satz heißt es, dies ist die Auslegung von La hawla wa la quwwata illa billah. Keine Veränderung, keine Kraft außer durch Allah. Keine Veränderung, keine Kraft außer durch Allah. Du wirst aus dem Zustand, in dem du jetzt bist, sitzen, aufstehen zum Beten. Sünder aufstehen, Tauber machen. Diese Zustandsänderung, dazu bist du nicht imstande, auszuschaffen. Und du hast auch keine Kraft, etwas durchzusetzen, außer wenn Allah dir die Kraft dazu verleiht. Also, kommt die Kraft durch Allah Azza wa Jalla. Aber, als würde der Prophet sagen, sallallahu alaihi wa sallam, wir beginnen unsere Taten selbst. Wir haben einen entschlossenen Willen. Du hast zwei Voraussetzungen, damit eine Tat umgesetzt wird. Erstens, es muss ein entschlossener Wille da sein. Das heißt, die Entscheidung treffen, im Innersten, dass du die Tat begehst. Und zweitens, es muss natürlich die Fähigkeit vorhanden sein. Also wenn jemand keine Hand hat und will sie bewegen, das klappt nicht. Und wenn jemand eine Hand hat, aber er will sie nicht bewegen, kommt die Tat auch nicht zustande, richtig? Also diese beiden Sachen müssen vorhanden sein. Ein entschlossener Wille und die Fähigkeit, etwas umzusetzen. Und das kann nur umgesetzt werden, wenn Allah einen dabei unterstützt. Deswegen glauben wir sehr wohl, dass wir einen Willen haben, aber dieser Wille ist eben dem Willen Allahs untergeordnet. Wie viele Menschen haben etwas versucht zu machen, aber es geht nicht. Kommt an eine Wand und dann geht es eben nicht weiter. Punkt. Er hat versucht, aber Allah will nicht, dass es funktioniert. Oder sie wollten etwas nicht, es ist aber trotzdem geschehen. Insofern ist es ist schon entscheidend, ob Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist überhaupt entscheidend, ob Allah die Kraft einem dazu verleiht oder nicht. Deswegen sagt der Autor, rahimahullah, das ist die Auslegung von La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine. Deswegen sagt der Muadzin ja, Hayya ala salah, kommt auf zum Gebet. Und du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Nicht im Sinne von, dass du zu Hause bleibst und sagst, ich kann nicht, außer wenn Allah mir die Kraft dazu gibt. Richtig? Und dann, du stehst auf und dadurch merkst du, dass Allah dir die Kraft dazu gegeben hat. Wir sagen, es steht niemandem Macht zu, auch steht niemandem Handel zu, sowie Abkehren von der Ungehorsamkeit zu, außer durch Allahs Beistand. Alles. Guten Taten zu begehen, als auch Sünden zu begehen, geht nur durch die Kraft Allahs subhanahu wa ta'ala. Aber nicht die Kraft allein, sondern auch du hast einen Willen. Auch du hast eine Kraftquelle von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie ist nur Allahs Willen untergeordnet. Das ist der entscheidende Punkt. Und niemand hat die Kraft, Allah gehorsam zu sein und darauf zu beharren, außer durch Allahs Rechtleid. Deswegen sagen manche, La hawla quwwata illa billah bedeutet, es gibt keine Veränderung von einem Zustand zum anderen, zum Beispiel vom Sünder zum Rechtschaffen, zum Beispiel, ja, oder vom Nichtbetenden zum Beten, egal wie. Und keine Kraft, in dem Zustand dann auch zu bleiben. Außer durch Allah. 182. Satz. Alles läuft nach dem Willen und Wissen Allahs des Erhabenen, seinem Wissen und seiner Bestimmung. Sein Wille steht über dem Willen der anderen. Das ist der entscheidende Satz, den wir aus dem Surat al-Insan entnehmen, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Ihr wollt nicht, es sei denn Allah. Also hat er eindeutig den Willen dem Menschen zugeschrieben. Ihr wollt nicht außer. Das heißt, wenn ihr wollt, dann will auch Allah. Oder umgekehrt, das gesagt, wenn Allah will, wollt ihr auch. طيب. Sein Urteil setzt sich gegen alle Tricks durch, egal was du willst. Wenn Allah etwas anderes will, setzt sich sein Wille durch. Aber langsam. Wir haben gesagt, es gibt zwei Arten von Willen Allahs. Es gibt denjenigen Willen Allah subhanahu wa ta'ala, der sich durchsetzt, egal, was die Geschöpfe wollen. Es gibt aber auch den Willen Allah subhanahu wa ta'ala im Sinne von, was er von den Geschöpfen verlangt. Was er von den Geschöpfen will. Ja, es ist ein Unterschied, ob Allah etwas machen will. Also da kann keiner was dagegen machen. Wenn Allah die Menschen erschafft oder nicht erschafft oder vernichten will oder was er will, da kann niemand mitreden. Aber wenn Allah von dir etwas verlangt, etwas zu tun, dann ist es praktisch dein Wille, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und trotzdem, sie willen Allahs Azzawajal immer noch untergeordnet. Deswegen hat er gesagt, hier, sein Wille setzt sich gegen alle Tricks durch. Er tut, was er will und ist niemals ungerecht, erhaben ist er vor schlechtem und Untergang, Fehlern und Schändigung. Das ist ein wichtiger Satz, denn, also noch einmal, er tut, was er will und ist niemals ungerecht. Denn es wäre eine Form der riesigen Ungerechtigkeit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen seine Sünden zwangsmäßig auflegt. Allah subhanahu wa ta'ala erschafft die Sünde und gleichzeitig zwingt er sich, diese zu begehen. Also das passt mit den Ayat des Koran vorne und hinten nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja gerade, wenn jemand gezwungen wird, dann, dass er einem verzeiht. Selbst wenn man etwas Verbotenes zu sich nimmt. Zwang, in der Notlage ist man entschuldigt. Insofern gibt es eine Notlage, wo man gezwungen wird. Zwangslage. Aber die hört irgendwann auf. Vorher und nachher ist ja keine Zwangslage mehr. Deswegen gibt es diese Determinismus bei uns im Islam in diesem Sinne nicht. Deswegen sagt er, er tut, was er will und ist niemals ungerecht. Warum? Weil die Leute sagen, weil die Leute, die mit einem Problem haben, sagen, wir haben im Koran gelesen, wen Allah irreleiten will, dem macht er seine Brust eng. Und sie sagen, was soll das? Allah also will jemanden irreleiten. Was kann er jetzt dafür? Wenn Allah das will, und wir sagen ja langsam, wer hat denn gesagt, dass Allah etwas will ohne Sinn und Weisheit? Wer hat das denn gesagt? Derjenige, dessen Allah subhanahu wa ta'ala Brust eng macht. Ja, warum? Weil er eben den Glauben verweigert hat. Weil er eben den Gesandten der Lüge bezichtigt hat. Weil er eben die Ayat verworfen hat. Weil er eben die klaren Beweise nicht anerkennen will. Das ist seine Strafe. Und der andere, der sein Herz öffnet und sagt, das hört sich alles fünf an, gib mir Zeit nachzudenken. Das ist doch ein ganz anderer Umgang mit dem Koran Karim. Ganz anderer Umgang mit den Botschaften des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann bleibt noch zu guter Letzt, oder besser gesagt noch eine Aya, ein Hadith, Entschuldigung, was die Ungerechtigkeit angeht. So berichtet uns Abu Dawud al-Hakim in einer Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Samit, Zayd ibn Thabit, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. In der Überlieferung sagt er sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah die Himmelsbewohner und die Erdbewohner bestrafen würde, würde er sie bestrafen, ohne ihnen gegenüber ungerecht zu sein. Oder anders übersetzt, wenn Allah die Himmels- und Erdbewohner bestrafen würde, wäre er dabei nicht ungerecht. Und wenn er sich ihnen gnädig zeigt, so ist seine Gnade besser für sie als ihre eigenen Taten. Noch einmal, wenn Allah die Himmelsbewohner und die Erdbewohner bestrafen würde, wäre er dabei nicht ungerecht. Und wenn er sich ihnen gnädig zeigen würde, wäre seine Gnade für sie besser als ihre eigenen Taten. Aus diesem Hadith entnehmen wir klar und deutlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was auch immer er macht, niemals ungerecht ist. Warum? Weil wir gesagt haben, wie kann jemand ungerecht handeln? Ja, erst wenn es ein Recht gibt. Erst wenn jemand dir sagt, das ist rechtens und das ist nicht rechtens. Erst wenn jemand ein Gesetz vorlegt und sagt, danach hast du zu handeln. Und wenn du nicht danach handelst, dann handelst du nicht gemäß dem Recht, dann handelst du ungerecht. Wenn es aber gar keine Vorschriften gibt, dann sagst du immer danach, wo waren die Vorschriften? Wer macht Allah Vorschriften? Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala handelt niemals ungerecht. Niemals. Selbst wenn er sich die Ungerechtigkeit selbst verboten hat, subhanahu wa ta'ala. Dann ändert er es einfach. Er kann doch machen, was er will. Wenn er sich heute die Ungerechtigkeit verboten hat und morgen erlaubt er sich die Wege, hat er dann gegen das Recht verstoßen? Kein Recht für ihn. Deswegen ist er der alleinige Herr, alleinige Rabb in diesem Universum. Und es gibt niemanden, der ihm irgendwelche Sachen auferlegen kann, Vorschriften machen kann. Und deswegen erhoffen wir uns durch unsere Taten seine Gnade. Also gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wenn er sich ihnen gnädig zeigt, dann ist ihre Barmherzigkeit besser für sie. Als letzter Satz, als Muslime ist für uns ganz wichtig, dass wir an alle Ayat des Koran Karim glauben. Und es gibt Themen, die der eine oder andere nicht verstehen kann. Warum findet der eine die Hidayah und der andere nicht? Die sind Zwillinge, im gleichen Haus aufgewachsen, die haben die gleiche Schule besucht, die sehen genau gleich aus. Der eine geht links und der andere geht rechts. Es gibt Dinge, die wissen wir nicht, warum das geschieht. Und deswegen soll unsere Unwissenheit über die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala nicht dazu führen, dass wir seine Weisheit leugnen, Gott bewahre, und diese Fehler begehen, die wir gerade eben erfahren haben, sondern soll dazu führen, dass wir sagen, Aslam, ne? Wir ergeben uns. Es gibt eine Weisheit, auch wenn ich sie nicht kenne. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim zusammenfassend, La yus'alu amma yaf'alu, wa hum yus'alu. Nicht er wird gefragt nach dem, was er tut, sondern sie werden gefragt. Deswegen diese ständigen Fragen, warum macht Allah das so und warum macht Allah das nicht so und so weiter und so fort. Vorsicht, Vorsicht, wozu führt diese Frage? Diese Fragen können gut sein, aber die können auch sehr gefährlich sein, weil nicht Allah wird zur Rechenschaft gezogen. Erstmal ist wichtig, dass du weißt, was Allah von dir will. Denn du wirst gefragt werden. Er sagt dir nicht, er wird gefragt werden, sondern sie werden gefragt werden. Also konzentriere dich auf das, was du brauchst. Kommt jemand und sagt, ja, aber warum gibt es in der Welt das und das und das? Warum gibt es in der Welt so viel Leid? Warum? Das ist nicht die Frage. Frag doch nicht, warum Allah das gemacht hat. Du sollst fragen, wie du damit umgehst. Das ist deine Frage, die du beantworten musst. Was ist dein Standpunkt gegenüber anderes Leid? Was ist dein Standpunkt im Umgang mit Leid? Wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Frag nicht, was Allah damit ist. Allah hat schon bestimmt, siehst du vor deinen Augen. Wenn diese Frage dich dazu führt, zu leugnen, dass Allah alles in der Welt bestimmt, dann ist eine Katastrophe. Deswegen muss der Fokus so lauten, wie Allah dir gesagt hat. Nicht er wird gefragt, was er macht. Konzentriere dich nicht auf, was Allah sagt. Nicht auf, was, warum Allah das so oder so gemacht hat. Das ist nicht dein Punkt. Dein Punkt ist, wie gehst du damit um? Nicht, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala 5 Gebete uns auferlegt, sondern betest du oder nicht? Das ist die Frage. Und wie betest du? Und warum betest du? Und für wen betest du? Das ist die Frage, die dir gestellt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, die guten Taten umzusetzen, der erste, der imstande ist, der erste, den wir zum Erbitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.